Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Liebe Freunde des Gastrogeplauders, freue mich sehr, Sie zu einer weiteren Ausgabe heute begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Heiner Wedemeyer. Ich darf hier in Hannover sitzen und darf hier die Gastroenterologie leiten. Und wir kümmern uns ja auch um die gastrointestinale Onkologie. Und heute freue ich mich sehr, mit Benjamin Ruf aus Tübingen plaudern zu dürfen. Bevor ich ihn vorstelle, erst einmal schönen guten Tag. Freue mich, dass Sie dabei sind, Herr Ruf.
Ja, Herr Wedemeyer, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen plaudern dürfen.
Super. Also, wer ist Benjamin Ruf? Ich kenne ihn seit einigen Jahren und Benjamin Ruf ist so ein Clinician Scientist, wie wir uns in der universitären Medizin eigentlich wünschen. War in Tübingen tätig, hat dann seinen Postdoc gemacht an den National Cancer Institutes am NIH in Bethesda, ist dann zurückgegangen und geht jetzt den Weg des Clinician Scientists in Tübingen. Erzählen Sie doch mal, Herr Ruf, wie sind Sie eigentlich in die Gastroenterologie und in die gastrointestinale Onkologie gekommen?
Ja, das ist eigentlich ein ganz interessanter Weg, weil es hat im Prinzip sehr, sehr früh schon mit der Gastroonkologie angefangen. Und zwar, glaube ich, war es in einem Seminar in der Uni beim Uli Lauer in Tübingen, der sich mit Virotherapie beim HCC so derzeit beschäftigt hat. Und er hat in einem Seminar zur Hepatologie seine Forschung angeschnitten, hat erzählt, wie man das Konzept lebendige Viren zur Therapie von Lebertumoren anwenden könnte. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und nach diesem Seminar bin ich dann auf ihn zugegangen und habe gefragt, ob es denn die Möglichkeit gibt für eine experimentelle Doktorarbeit, die ich dann auch gemacht habe bei ihm im Labor und hatte da tolle Erfahrungen und bin dann über diesen Weg in die Gastroenterologie, Hepatologie, Gastroonkologie gekommen und dann nach dem Studium auch direkt angefangen in der Abteilung von Professor Malek in Tübingen in der IM1 und dann nach kurzer Zeit in der Klinik im Prinzip dann den Schritt gewagt ins Ausland, ein Postdoc am National Cancer Institute in den USA in Bethesda bei Tim Greten, der sich auch zur Immuntherapie und Immunologie von Lebertumoren beschäftigt. Dort habe ich dann insgesamt 4 Jahre geforscht zu grundlagenwissenschaftlichen Themen der Tumorimmunologie, ganz ohne die klinische Arbeit. Und seit 2023 im Sommer bin ich jetzt wieder zurück in Tübingen, arbeite da in der Klinik von Herrn Malek wieder als Assistenzarzt in der Weiterbildung zum Gastroenterologen und parallel dazu als Arbeitsgruppenleiter am M3-Forschungsinstitut.
Ja, super. Also das ist einige Aufgaben und ein spannender Weg. Bevor wir über die inhaltlichen Erfolge, die Sie gehabt haben und auch mit den Arbeiten bei Tim Greten sprechen, vielleicht nochmal eine generelle Frage. Wenn das jetzt jemand hört, der am Beginn seiner ärztlichen Weiterbildung ist, der vielleicht auch eine experimentelle Doktorarbeit gemacht hat, der aber auch mal ins Ausland will, was ist ein guter Zeitpunkt? Ich meine, Sie haben jetzt ja gesagt, Sie sind relativ früh gegangen. Sollte man so früh wie möglich gehen? Sollte man in der inneren Medizin erstmal, sage ich mal, so die Knochentour über Intensivstation, Notaufnahme hinter sich haben und dann gehen? Sollte man erst den Facharzt fertig haben, dass man dann befreit ins Ausland gehen kann? Nach Ihrer Erfahrung, was würden Sie den jungen Kollegen empfehlen?
Ich glaube, es ist insgesamt ein ziemlich individualisierter Weg und manchmal ist einfach auch die Gelegenheit, die sich bietet, also dass die Stelle bei Tim im Labor da dann frei geworden ist, das war so das Zünglein an der Waage, aber es ist natürlich trotzdem eine Entscheidung, die man sich gut überlegen muss. Für mich hat das jetzt speziell bedeutet nach dem langen Postdoc in den USA, dass dann halt, Sie haben es gerade gesagt, die Knochenarbeit der inneren Medizin, Notaufnahme, Intensivstation, das musste dann jetzt halt alles nach dem Postdoc noch abgearbeitet werden. Das ist natürlich, sagen wir mal, eine Herausforderung im Schichtdienst, aber es hat dann den Vorteil gehabt, dass ich sozusagen wissenschaftlich dann schon recht weit war und dann auch die Möglichkeit hatte, mich für Förderprogramme zu bewerben, bei denen es vielleicht schon eine Altersgrenze gibt, wo man ein bisschen ein Auge drauf haben muss, dass man nicht zu lange nach der Doktorarbeit auch, braucht, bis man dann die Bewerbung für die Nachwuchsgruppenförderung abschickt.
Ja, das ist ein formaler Grund, aber ich glaube, Sie haben das Beste gesagt, die Gelegenheit muss sich ergeben und da muss man sie ergreifen. Und es gibt Karrierewege, wo das ein bisschen später sehr erfolgreich war. Es gibt Menschen, die relativ früh gehen oder direkt nach dem Studium gehen. Viel wichtiger ist, dass man zu einem Ort geht, wo man Spaß hat und dann auch Erfolg hat. Und das können Sie mal so, wir wollen ja im zweiten Teil hier des Podcasts über die Immuntherapie von Lebertumoren sprechen, um vielleicht personalisierte Immuntherapie. Aber erzählen Sie uns doch mal ganz kurz, was Sie eigentlich am NIH gemacht haben. Die MAIT-Zellen beim hepatozellulären Karzinom und das Ganze im Kontext von Immuntherapien oder Immuncheckpoint-Blockaden. Erzählen Sie mal ein paar Sätzen, vielleicht auch für diejenigen, die nicht grundlagenwissenschaftlich tätig sind, was Sie da eigentlich getrieben haben.
Genau. Also letztendlich ging es darum, dass wir versucht haben, die Biologie oder Immunbiologie vom HCC besser zu verstehen. Und wir haben versucht, uns sozusagen spezifische Mechanismen rauszusuchen, die im HCC vielleicht von besonderer Relevanz sind. Und das Spannende in der Leber ist ja, dass das Leber ja durchaus ein immunologisch wichtiges Organ ist, das das Pfortaderblut filtert und dort unsere First Line of Defense gegen Infektionen im Gastrointestinaltrakt ist. Und daher aber auch sehr, sehr viele spezialisierte Immunzellen in der Leber zu Hause sind. Das sind Makrophagen, die Kupferzellen, die wir sonst nirgendwo im Körper finden, aber auch viele spezialisierte Lymphozyten, die in der Leber gewebsständig sind. Und eine dieser Lymphozytenpopulationen, ein bestimmter T-Zell-Subtyp, der nennt sich Mucosal-Associated Invariant T-Cells. Das ist ein spannender Zelltyp, der eben besonders angereichert ist in der Leber. 30%, 40%, 50% aller T-Zellen in der Leber können diese MAIT-Zellen sein. In der gesunden Leber, im HCC, sieht es wieder anders aus. Und als ich bei Tim Greten im Labor angefangen hatte, war wenig darüber bekannt, was machen eigentlich diese Zellen im Kontext vom HCC. Und haben die vielleicht eine protumorale oder eine antitumorale Funktion? Und wir haben uns letztendlich aus Patientenproben und aber auch mit Mausmodellen die Rolle dieser MAIT-Zellen im HCC angeschaut. Und wir konnten zeigen, dass prinzipiell diese Zellen uns eigentlich schützen können vor der Entwicklung oder vor dem Wachstum vom HCC. Und wir haben uns außerdem noch spezifische Strategien angeschaut, wie wir diese Zellen als Zielzellen auch für eine Immuntherapie nutzen können, über sogenannte Vitamin B2-Metaboliten. Und da ist es spannend, dass diese MAIT-Zellen speziell auf diese Vitamin B2-Riboflavin Stoffwechselwegsmetaboliten reagieren mit ihrem T-Zell-Rezeptor und das kann man auch tatsächlich therapeutisch nutzen und in Mausmodellen sieht man da gute Antitumoreffekte.
Und jetzt die spannende Frage ist, wenn ich jetzt Immuncheckpoint-Therapien beim Patienten gebe, spielen die MAIT-Zellen da wirklich eine Rolle? Kann Ihre Ergebnisse, die Sie ja sehr prominent in Cell publiziert haben vor 3 Jahren, haben die therapeutische Implikation?
Ja, also MAIT-Zellen sind auch T-Zellen. Das heißt, die, als T-Zellen können diese MAITs auch diese Immun-Checkpoint-Moleküle wie PD-1 exprimieren an der Oberfläche. Und in unseren Arbeiten hatten wir gezeigt, dass diese MAIT-Zellen mit ihrem PD-1 an der Oberfläche mit einem spezifischen Makrophagen-Subtyp interagieren und wirklich auch räumlich beieinander sitzen und interagieren über PD-1 und PD-L1. Und wenn wir in Mausmodellen sozusagen diese Achse blockieren, dann werden die MAIT-Zellen wieder funktionaler, exprimieren mehr proinflammatorische antitumorale Moleküle. Und inwiefern das jetzt beim Patienten eine Relevanz ist, ist eine offene Frage. Aber wir müssen ja auch noch ein paar Aufgaben haben für die Zeit in Tübingen.
Okay, und das ist jetzt, das leitet uns über schon zum nächsten Teil dieses Podcasts, was die klinische Relevanz angeht. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren ja wirklich eine erfreuliche Entwicklung bei den therapeutischen Möglichkeiten vom hepatozellulären Karzinom erlebt. Wir haben Immuncheckpoint-basierte Therapien, mehrere Regime, die im Alltag sehr gut angekommen sind, die auch von unserem DGVS-Leitlinien entsprechend empfohlen werden. Und deswegen haben sich ja viele Gruppen, Sie, viele andere Gruppen weltweit jetzt mit der Frage beschäftigt, ja, es ist eine Therapieoption, ja, es gibt Patienten, die sehr gut ansprechen, aber eben nicht alle und auch nicht dauerhaft. Und dann liegt es natürlich auf der Hand zu gucken, Mensch, kann ich nicht mit irgendwelchen Markern, sei es im Blut oder sogar in der Leber, jetzt feststellen, du bist ein guter Immun-Checkpoint-Therapie-Kandidat, du bist ein schlechter Kandidat, bei dir gucke ich vielleicht nach anderen Dingen. Wie ist denn die Landschaft? Und dann da gleich damit verbunden für Sie als Frage, brauchen wir eigentlich eine neue Klassifikation von hepatozellulären Karzinomen basierend auf Immunphänotypen?
Ja, ich denke, das sind ganz wichtige Fragestellungen, die wir natürlich auch mit bearbeiten müssen. Und also, wenn man vielleicht zwei Schritte zurückgeht, wie entsteht denn eigentlich so ein HCC? Da ist ja die Grundvoraussetzung, dass in den allermeisten Fällen entsteht es nicht in einer gesunden Leber, sondern auf dem Boden von einer chronischen Entzündung der Leber, Hepatitis B und C, chronische Virusinfektion, aber dann mit steigender Wichtigkeit ist auch die Fettlebererkrankung oder die alkoholische Lebererkrankung. Das heißt, es ist im Prinzip, bevor das HCC entsteht, in der Leber ein chronischer Inflammationsprozess vorhanden, der natürlich auch das Immunsystem nachhaltig beeinträchtigt. Mhm. Und ich glaube, diese Faktoren sind auch besonders wichtig, wenn wir verstehen wollen, wieso spricht ein Patient auf eine Therapie an und warum nicht. Da müssen wir, denke ich, in der Analyse noch viel, viel kleinteiliger werden und in die Subgruppen gehen, um da wirklich den Effekt auch rauszuarbeiten. Es ist natürlich so, dass die Stratifizierung von diesen Immuntherapien ist schwierig und Sie haben das richtig gesagt, nur ein kleiner Teil der Patienten oder nicht kleiner Teil, aber 30% der Patienten ungefähr haben letztendlich eine gute Antwort auf diese Immuntherapien. Es wäre natürlich essentiell wichtig, dass wir vorab sagen können, ihr seid jetzt vielleicht gute Kandidaten für Immuntherapie. Das ist dann schon letztendlich das zweite Problem. HCC hat ja als Besonderheit die Eigenschaft, dass wir die Diagnose stellen können ohne eine Gewebeprobe. Ja, allein durch bildgebende Verfahren, CT, MRT oder Kontrastmittel angehobene Ultraschalluntersuchung, können wir die Diagnose HCC stellen. Das heißt, wir haben oft das Problem, dass wir von den Patienten mit HCC kein Gewebe zur Verfügung haben. Das ist natürlich für Biomarkerstudien auch eine Einschränkung, weil natürlich das Tumormikromilieu, das Tumormicroenvironment eine der interessanten Fragestellung natürlich ist, was passiert direkt jetzt in der Umgebung des Tumors. Da sind auch viele Biomarkerstudien darauf beschränkt, dass man sich das periphere Blut zum Beispiel anschaut als Proxy. Ich glaube, wenn wir als Feld vorankommen wollen, ist es wichtig, dass wir gutes Sampling von den Patienten unter diesen Therapien haben, auch vorab Gewebeproben entnehmen, damit man vielleicht anhand der Gewebeproben noch eine bessere Prädiktion machen kann.
Aber glauben Sie, dass das praktisch passiert? Es gibt ja verschiedenste Gruppen in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Bertram Bengsch hat das jetzt im HepNet Journal nochmal zusammengefasst aus Freiburg. Glauben Sie, dass wir in der Routine in 2, 3, 4 Jahren eine Lebergewebeprobe nehmen, dass wir dann Immunprofile in der Leber bestimmen und darauf basierend dann die Auswahl der geeigneten Tumortherapie, Klammer auf, doppelt einfache Immuncheckpoint-Therapie, Kombinationen mit anderen Partnern umsetzen werden?
Also ich denke, das wäre sicherlich wünschenswert, was natürlich eine große Hürde ist. Man müsste ja die unterschiedlichen Therapieregime auch prospektiv miteinander dann vergleichen. Und das dann im großen Stile prospektiv aufzuziehen, wird wahrscheinlich eine größere Hürde sein. Aber ich denke, allein von der Rationale her wäre das der Weg, den wir gehen müssen. Und gerade auch die Gruppe von Bertram Bengsch aus Freiburg hat ja in GATT hochrangig publiziert, dass eben die Gewebeprobe wirklich auch Aufschluss drauf gibt, welcher Patient vielleicht von diesen immunbasierten Therapien gut profitiert und wer nicht. Und eben die räumliche Auflösung, wo sind die Immunzellen im Tumormikromilieu, ist eben nicht trivial und es ist nicht zufällig, wie die Immunzellen im Tumormikromilieu vom hepatozellulären Karzinom angeordnet sind, sondern natürlich auch die Anordnung im Gewebe, die Interaktion mit anderen Zellen, sei es Tumorzellen oder Immunzellen, diktiert natürlich sowohl den Phänotyp als auch die Funktion von den Zellen, die letztendlich die Zielstrukturen für die Immuntherapien sind. Und das besser zu verstehen, auch auf räumlich aufgelöster Ebene, ist sicherlich ein Informationsgehalt, den wir bisher noch nicht so sehr berücksichtigt haben mit den Gensignaturen oder blutbasierten Analysen, die viel gemacht werden.
Nochmal auf Ihre Arbeiten zurückzukommen, wenn ich jetzt so immunologisch mir einen Legevar-Gewebeschnitt angucke, Tumorzellen, angrenzendes Gewebe, gesunde Gewebe, die Mätzellen, wo sind denn die? Sind die im Tumor selber besonders angereicht? Sind die im Gewebe um den Tumor herum? Und wenn die vielleicht auch spezielle Zielzellen von den Immuncheckpoint-Therapien sind, wo sind die eigentlich vermehrt angereichert?
Ja, und da hatten wir exemplarisch für die Mates durchexerziert, weil uns ist bei den frühen Analysen aufgefallen, die Mates, die gehen nicht in den Tumor rein. Ja, also wir denken, das sind potenzielle antitumorale Effektorzellen, die aber es nicht schaffen, in den Tumor zu infiltrieren. Und diese räumlich aufgelösten Analysen, wo wir uns an HCC-Schnitten, an großen Gewebestücken angeschaut haben, auf Proteinebene mit 30, 40 verschiedenen Proteinmarkern, konnten wir dann die verschiedenen Immunzellen, aber auch die Tumorzellen und die Stromazellen und auch die Gefäße anschauen. Und wir konnten eben zeigen, dass die Mayzellen außerhalb des Tumors irgendwie stecken bleiben. Ja, das heißt, da gibt es eine Barriere, sei das physikalisch oder durch zelluläre Interaktion dann ausgelöst. Und dann nochmal weiter reingezoomt, haben wir eben zeigen können, dass speziell für diese Mayzellen in der Umgebung im angrenzenden Lebergewebe eben diese tumorassoziierten Makrophagen, die auch PD-L1 exprimieren, angereichert sind. Das heißt, diese Interaktion zwischen den tumorassoziierten Makrophagen mit dem PD-L1 und dem Mayz und dem PD-1, das war ist speziell im angrenzenden Lebergewebe und nicht im Tumor selber relevant. Und das erklärt vielleicht auch, warum diese Interaktion außerhalb des Tumors dazu geführt hat, dass die Mates es nicht in den Tumor schaffen.
Spannend. Und jetzt nochmal auf den Punkt zurückzukommen, den Sie vorhin erwähnt haben, sprich die Lebergrunderkrankung. Jetzt möchte ich nicht das große Thema Virus versus metabolische Lebererkrankungen und Ansprechen auf Immun-Checkpoint-basierte Therapien nochmal auffrischen. Das war ja über viele Jahre eine große Diskussion. Aber jetzt rein, was die Mates angeht, Unterschied, ob das viral, Alkohol oder metabolisch ist, gibt es da einen großen Unterschied?
Ja, also ich glaube, was man generell sagen kann, die Mates sind sehr sensibel, wenn es darauf angeht, wie lange so eine Inflammation in der Leber denn schon stattgefunden hat. Das heißt, je länger die Lebererkrankung dauert, je fortgeschrittener die Fibrose und Zirrhose ist, desto ein bisschen stadienabhängiger, kontinuierlicher Prozess, desto mehr geht die Mayzellfrequenz in der Leber zurück. Ja, das heißt irgendwie die chronische Inflammation, und ich denke in der Endstrecke ist wahrscheinlich das Ergebnis ähnlich, ist dann die Mayzellfrequenz in der fibrotischen, zirrhotischen Leber deutlich reduziert und im HCC noch ein Stückchen mehr. Da gibt es aber trotzdem interessante Arbeiten, die gezeigt haben, zum Beispiel die Gruppe von der Katrin Böttcher, die jetzt bei uns in Tübingen arbeitet, dass die Mayzellen eben speziell auf ungesättigte oder mehrfach ungesättigte Fettsäuren reagieren und diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren in den Mayz akkumulieren, deutlich mehr jetzt als zum Beispiel in anderen konventionellen T-Zellen, und das sozusagen die Mayzelle schädigt und die Mayzellen über einen Mechanismus der Ferro Apoptose genannt wird, dann auch absterben. Mhm. Ja, das wäre jetzt ein Mechanismus, wie die Mayzellfunktion in der Fettlebererkrankung eingeschränkt ist. Und das ist sehr schön mechanistisch auch aufgearbeitet.
Ja, das zeigt wieder, natürlich die Frage ist, jetzt kann man daraus Rückschlüsse auf Ernährungsempfehlungen geben, da sind wir sicherlich noch nicht, aber es zeigt, dass wir einfach viel mehr in diese Richtungen gucken müssen. Vielleicht eine letzte Frage zu diesen Arbeiten auch hier. Der Bernd Heinrich in Hannover beschäftigt sich ja auch viel mit ILCs in diesem Kontext. Guckt viel im Blut. Glauben Sie, dass wir mit Blutsignaturen das abbilden können, was in der Leber stattfindet? Weil Sie haben das vorhin angesagt, wir werden nicht von jedem Patienten die perfekte Leberbiopsie für immunologische Klassifizierungen haben. Und deswegen ist es natürlich schon eigentlich wünschenswert, dass wir peripher zumindest ein Surrogat dafür haben, was in der Leber abgeht. Halten Sie das für realistisch?
Ja, also ich denke, dass PBMCs sind trotzdem ein gutes Proxy, wenn wir kein Lebergewebe zur Verfügung haben, wenn man doch auch aus den Veränderungen in den PBMCs ableiten kann, sag ich mal, wie schwer beeinträchtigt das Immunsystem generell ist. Ja, also was für, es gibt so parallel geschaltete Mechanismen, in denen man höhergradige Erschöpfung von CD8-Effektorzellen zum Beispiel sieht, regulatorische T-Zellen, die korrelieren auch mit der Tumorlast oder auch die, sag ich jetzt mal, CD8 zu regulatorische T-Zell-Ratio, die dann vielleicht auf ein besonders immunsupprimierendes Milieu im gesamten Körper dann hinweist und vielleicht auch einschränkend dann ist für eine Immuntherapie, weil wir auch gelernt haben, dass, sag ich mal, ab einem gewissen Grad der Exhaustion, Erschöpfung der T-Zellen lässt sich das mit einer Immun-Checkpoint-Therapie dann nicht mehr rückgängig machen. Und das ist vielleicht dann trotzdem ein guter Parameter, der natürlich prospektiv evaluiert werden muss, ob wir so Patienten auch stratifizieren können über Analysen aus den PBMCs.
Also es wäre schon gut, wenn wir da bessere Marker hätten. Herr Ruf, ein bisschen in die Zukunft geguckt. Was glauben Sie, wie es, was immunbasierte Therapien angeht, weitergeht? Wir haben jetzt die Checkpoint-Blockaden, wir haben verschiedene Regime, die setzen wir im Alltag ein. Wir haben die Limitationen des Ansprechens gesagt. Aber ist die Zukunft eine Optimierung von Immuntherapien, wenn wir jetzt auf Ihren Doktorvater zurückkommen mit den Ideen, die schon vor 10 Jahren waren, ist das die Zukunft? Oder brauchen wir, ähnlich wie für andere Tumorentitäten, am Ende doch molekulare Signaturen auch fürs HCC, die wir vielleicht bisher übersehen haben und die in irgendeiner Weise kombinieren mit Immuntherapien? Also was ist denn so spannend? Wo geht die Reise in den nächsten Jahren Ihrer Meinung nach hin?
Ja, also das Herausfordernde am HCC ist ja, wenn man sozusagen das zweite primäre Lebertumor anschaut, das Cholangiokarzinom, wo es doch eine gewisse Subgruppe von Patienten gibt, für die es molekulare Veränderungen gibt, die man auch therapeutisch nutzen kann. Das heißt die IDH1-Mutation oder FGFR2-Mutation, wo sozusagen das Cholangiokarzinom das Posterchild ist für eine individualisierte Therapie schon. Beim HCC dem gegenübergestellt gibt es wenige solche molekulare Alterationen, die man auch tatsächlich therapeutisch nutzen kann. Das nächste ist solche Marker wie die Mikrosatelliteninstabilität oder das ist alles beim HCC eher selten oder kaum vorhanden. Das heißt, da fällt schwer, solche Therapien auch dann zu etablieren für die HCC-Patienten, weil solche molekularen Subgruppen im Prinzip nicht existieren und wir haben, glaube ich, gute Daten, die viel auf genomischen Analysen basieren, wo eben da wenig Angriffsfläche zu bieten ist. Und dann sind andere innovative Therapieoptionen gefragt und da hatten Sie jetzt gerade schon die Virotherapie angesprochen. Das ist natürlich ein attraktives Konzept. Es gab im letzten Jahr eine schöne Nature-Studie, die auf ein Herpes-Simplex-Virus basierte Immuntherapie, wo wir sozusagen ein Virus noch genetisch verändert hat, sodass auch immunmodulatorische Moleküle noch mit in den Tumor eingebracht werden, was dann zu einer sekundären Immunaktivierung führt. Da sind sicherlich auch größere Studien noch notwendig, bis wir sehen, ob das ein therapeutisches Konzept ist, das weitergeht. Andere individualisierte Strategien wie Impfungen gegen die Tumore ist sicherlich was, das in Richtung Personalisierung auch geht. Auch da gibt es schöne Vorarbeiten, zum Beispiel aus der Gruppe von Mark Gertschon in Hopkins, der eine DNA-Vektor-basierte personalisierte Vakzinierung gegen HCC-Zielstrukturen in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor ausprobiert hat. Auch da in den frühen Stadien oder Studien spannende Ergebnisse. Und das ist natürlich ein Konzept attraktiv, wenn wir den Patienten anbieten können. Guck mal, wir analysieren dein Tumorgewebe sehr genau. Wir identifizieren die genetischen Veränderungen, die man vielleicht auch therapeutisch dann nutzen kann und generieren eine Impfung speziell auf den einzelne Tumor zugeschnitten des Patienten. Mhm. Andere attraktive neue Therapien, so wie KT-Zelltherapien, werden natürlich auch getestet gegen Veränderungen im HCC, wie das Glypican 3 als Zielstruktur. Auch da laufen die klinischen Studien und es wird sich zeigen, inwiefern sozusagen die Barriere der kranken Leber vielleicht diese Immuntherapie mit den KT-Zellen negativ oder positiv beeinflusst und da wird sich zeigen, ob das HCC als solider Tumor da wirklich eine gute Entität ist für KT-Zelltherapien.
Also spannend, es passiert einiges, was wir in den nächsten Jahren erwarten können. Und ganz zum Schluss, Herr Ruf, was passiert denn in Ihrem Labor jetzt? Was sind denn Ihre Hauptforschungsschwerpunkte? Bleiben Sie bei den MAIT-Zellen? Was passiert im Labor Ruf im Sommer 2026?
Ja, also danke für die Frage. Wir haben natürlich uns weiter mit den MAIT-Zellen beschäftigt. Wir sind da fleißig dabei, auch nochmal genauer zu schauen, was ist jetzt die Rolle der MAITs im HCC? Was ist die Rolle der MAITs auch in den Patientenkohorten, die Immuntherapie kriegen? Sind MAITs tatsächlich auch Zielstrukturen für Immuntherapien und vielleicht mit dafür verantwortlich, warum Patienten ansprechen oder auch nicht ansprechen? Diese Biomarkerstudien ist was, das wir auch aktiv vorantreiben. Wir versuchen zu verstehen, warum der eine Patient auf eine Immuncheckpoint-Therapie anspricht und auch nicht. Und natürlich sind wir auch vor so innovativen Konzepten wie KT-Zelltherapie nicht gefeit und arbeiten da aktiv dran und gucken wir mal, ob die MAITs auch dafür vielleicht ein spannendes Objekt sind.
Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Zelle und gut, dass sich solche jungen, engagierten Menschen wie Sie damit beschäftigen. Herr Ruf, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Austausch. Ich bitte meine leicht heisere Stimme zu entschuldigen. Ich produziere auch gerade ein bisschen viel Typ-1-Interferon, die ja auch Effekte auf Mähzellen haben. Bin mal gespannt, was in meiner Leber jetzt gerade so passiert. Ich wünsche Ihnen aber weiter viel Erfolg. Wir werden uns sehen auf den verschiedenen Plattformen und Interaktionen, natürlich sicherlich bei der Viszeralmedizin im Herbst in Hamburg. Vielen Dank für das spannende Geplauder, Herr Ruf.
Vielen Dank, Herr Wedemeyer. Hat viel Spaß gemacht.
Und liebe Freunde des Gastrogeplauders, wie immer bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie Anmerkungen, Anregungen haben, schicken Sie uns Hinweise. Und wir wünschen Ihnen weiter viel Erfolg. Und wir sehen uns alle spätestens in Hamburg bei der Viszeralmedizin. Tschüss allerseits.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.